Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Berlin hat die AfD mit einer Kundgebung weit mehr Gegendemonstranten mobilisiert als Anhänger. Nach Angaben der Polizei hatte die AfD-Veranstaltung unter dem Motto Zukunft Deutschland gut 5000 Teilnehmer. Bei den Gegendemonstrationen anderer Parteien, Gewerkschaften und der Berliner Clubszene gingen laut Polizei 25.000 Menschen auf die Straße. Im Regierungsviertel wurden mehrere Spreebrücken gesperrt, damit die beiden Gruppen nicht aufeinandertreffen konnten.
Merkel muss weg! Mit diesen Sprechchören begann die AfD-Kundgebung vor dem Hauptbahnhof. Es war ein Protest gegen die Regierung, gegen alle anderen Parteien und gegen die Flüchtlingspolitik.
Wir wohnen in einem Viertel, wo sehr viele Ausländer sind, wie die sich benehmen. Nur noch Schweinerei. Deutschland, Berlin ist eine verkommene Stadt geworden.
Aus dem Grund sind wir hier, für uns, für unsere Kinder, um die Werte und Normen wiederherzustellen, die ja langsam verloren gegangen sind.
Vielfältig und bunt waren die Protestaktionen gegen die AfD. Mit Schiffen und Flößen wurde auf der Spree demonstriert. Die Berliner Clubbetreiber hatten einen eigenen Zug mit Technomusik organisiert. Das Motto Bass statt Hass.
Weil wir uns gegen rechts zeigen wollen und zeigen wollen, dass Populismus in Deutschland eigentlich keine Chance hat.
Weil ich für Demokratie bin und gegen die Einseitigkeit, die die AfD über uns ausgießt, die einfach unerträglich ist.
Bei der Schlusskundgebung warf der AfD-Co-Vorsitzende Gauland allen anderen Parteien vor, Deutschland nicht zu lieben.
Sie lieben eine Zuwanderungsgesellschaft. Sie lieben die Fremden, nicht uns, nicht euch, nicht die Deutschen, denen dieses Land gehört.
Am Ende waren es 5-mal mehr Gegendemonstranten als AfD-Anhänger. Das aber störte die AfD nicht. Ihr war es wichtig, dass sie Präsenz zeigte.
Die AfD ist im Bundestag und manche in der Parteien wollen durchaus langfristig an Koalitionsregierungen teilnehmen. Andere in der AfD wollen, dass die Partei eher eine außerparlamentarische Oppositionsbewegung bleibt und den geschmähten sogenannten Altparteien nur nicht zu ähnlich werden darf. Genau das sollte hier heute demonstriert werden.
Die Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide aus Bremen führt zu Spannungen innerhalb der Bundesregierung. Justizministerin Barley forderte in der Bild am Sonntag, die Entscheidungen des Bundesamtes für Flüchtlinge und Migration stichprobenartig zu überprüfen. Das Bundesinnenministerium erklärte dazu, solche Kontrollen gäbe es bereits. Nach Informationen des Spiegel prüfen Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz, ob unter den in Bremen anerkannten Asylbewerbern auch Gefährder sein könnten.
Irgendwo hier im Bundesinnenministerium liegt die Akte BAMF. Gab es Manipulationen oder gar Korruption in Außenstellen des Bundesamtes für Migration? Horst Seehofer verspricht nun lückenlose Aufklärung. Der Bundesrechnungshof überprüfe derzeit auf seine Anweisung, ob es systemische Mängel gäbe.
Erst wird aufgeklärt, und zwar mit Fakten, nicht mit Behauptungen. Und überall dort, wo es Anlass gibt, wird auch dann aufgeräumt. Das heißt auf gut Deutsch, es wird dann auch Konsequenzen geben.
Der Druck auf den Minister wächst. Das BAMF ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums. Warum also wurden Informationen über Missstände, sobald sie im BAMF bekannt waren, nicht an die politische Führung in Berlin übermittelt? Kritik vom niedersächsischen Innenminister im Bericht aus Berlin.
Die Kommunikation hat offenbar überhaupt nicht geklappt. Und wenn solche Frühwarnsysteme, und die ersten Warnungen hat es ja bereits im Herbst 2014 gegeben aus den Außenstellen, wenn so etwas nicht ernst genommen wird, dann passiert genau das mit der Qualität, was wir jetzt gerade erleben, mit verheerenden Folgen für das Vertrauen in eine solche Behörde und den Staat.
Was genau lief aber falsch im BAMF? Am kommenden Dienstag soll Innenminister Seehofer Auskunft geben. Die Grünen im Bundestag haben ihn zu einer Sondersitzung des Innenausschusses eingeladen.
Die Union hat seit 13 Jahren das Innenministerium und seit vielen Jahren gibt es die Kritik an der Ausstattung und an den Abläufen im BAMF.
AfD und FDP wollen mehr als eine Sondersitzung, fordern einen Untersuchungskurz-U-Ausschuss. Den lehnen Grüne und Linke zwar nicht grundsätzlich ab, aber warnen.
Ein U-Ausschuss ist eine scharfe Waffe. Andererseits ist er natürlich auch sehr langsam. Und wir wollen natürlich, dass möglichst schnell auch diese Zustände behoben werden.
In der nächsten Woche wird sich also das Parlament mit der Akte BAMF befassen.
Die Chancen, dass der Gipfel von USA und Nordkorea im Juni doch stattfindet, sind offenbar gestiegen. Südkoreas Präsident Moon sagte, sein nordkoreanischer Amtskollege Kim Jong-un habe ihm gestern sein Interesse daran bekräftigt. Auch aus Washington waren zuvor positive Signale gekommen. US-Präsident Trump, der das Treffen noch vor kurzem abgesagt hatte, betonte, die Angelegenheit entwickle sich gut. Der geplante Gipfel wäre auch für die Aussöhnung der verfeindeten koreanischen Staaten von Bedeutung.
Das neue Paar von Panmunjom, Südkoreas Präsident Moon und Nordkoreas Staatschef, gefeiert von Kim Jong-uns Propaganda. Es war ihr zweites Treffen in 4 Wochen. Erst am Tag danach liefert Moon in Seoul der Presse den Inhalt nach. Kim Jong-un hat bekräftigt, dass er sich zur atomaren Abrüstung bekenne, sagt er. Er will keine Konfrontation mehr. Nach dem Hin und Her zwischen Washington und Pyongyang hatte Moon im Grenzort Panmunjom erneut für Vertrauen geworben. Wenn Kim die Atomabrüstung umsetze, könne er Wirtschaftshilfe und Entspannung erwarten. Das, sagt Moon, habe er ihm dargelegt. Wir waren uns einig, dass sein Treffen mit US-Präsident Trump in Singapur stattfinden und ein Erfolg werden sollte. Nur sanfte Töne, zuletzt auch in Washington. Als habe es die jüngste eigene Gipfelabsage nie gegeben. Wenn wir das Treffen hinbekommen und auch die Denuklearisierung der Halbinsel, so Trump, dann wäre das großartig für Nordkorea, für Südkorea, für Japan und für die Welt. Also wieder neue Hoffnung und das überall? Nicht unbedingt. Gerade in Japan, das sich von Nordkorea ebenfalls bedroht sieht, befürchten manche, dass Moons Nähe zum Kim-Regime ihn zu sehr von der Schutzmacht Amerika entfernen könnte. Andererseits sehen auch hier viele in Südkoreas Präsidenten längst den wahren Garanten des Friedensprozesses.
In Kolumbien wird ein neuer Präsident gewählt. Ein bestimmtes Thema im Wahlkampf war das Friedensabkommen mit der FARC-Guerilla. Die favorisierten Kandidaten bewerten es höchst unterschiedlich. Iván Duque, Bewerber aus dem rechten Lager, ist gegen das Abkommen. Auch eine Landreform und Steuererhöhungen lehnt er ab. Der linksgerichtete Kandidat Gustavo Petro will den Friedensprozess weiterführen und weitere Reformen umsetzen. Letzten Umfragen zufolge ist mit einer Stichwahl zu rechnen. Es wird erwartet, dass die Abstimmung kursbestimmend sein wird hinsichtlich des Umgangs mit Ex-Guerillakämpfern im Land.
Schon am frühen Morgen Schlangen vor den Wahllokalen. Als einer der ersten gab Präsident Juan Manuel Santos seine Stimme ab. Er forderte seine Landsleute auf, es ihm gleich zu tun. Wenn Sie wählen gehen, gewinnen wir alle. Gewinnt Kolumbien und gewinnen Sie. Es sei die sicherste und transparenteste Wahl in Kolumbiens Geschichte, sagt der Präsident, der selbst nicht mehr antreten darf. Das ist eine Chance, dass wir lernen, den Weg des Friedens zu gehen. Keiner von unserer Generation weiß, was Frieden überhaupt bedeutet. Es geht um die Bewahrung eines von der Welt beachteten Abkommens, besiegelt zwischen Präsident Santos und der größten Rebellengruppe, der FARC, nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg, mit 220.000 Toten und 7 Millionen Binnenflüchtlingen. Santos bekam dafür den Friedensnobelpreis. Der rechtskonservative Iván Duque will das Abkommen korrigieren, will die Straffreiheit für ehemalige FARC-Rebellen wieder abschaffen. Sein schärfster Konkurrent, der linke Gustavo Petro, will das Friedensabkommen weiterführen, etwa durch eine Landreform. Von der würden auch die ehemaligen FARC-Rebellen profitieren, denn ohne staatliche Hilfe könnten viele von ihnen wieder zur Gewalt greifen. Es wäre ein weiteres Problem neben Korruption, hoher Kriminalität, den Drogenkartellen, der Macht der Großgrundbesitzer und den Hunderttausenden Venezolanern, die nach Kolumbien flüchten. Nach letzten Umfragen führt Duque vor Petro. Weitere Kandidaten werden wohl keine Rolle spielen. Ein Ergebnis wird erst für die Stichwahl am 17. Juni erwartet.
Die EU-Kommission plant Maßnahmen gegen Plastikmüll. Ein konkreter Plan soll morgen vorgestellt werden. Nach einem Entwurf, der dem ARD-Studio Brüssel vorliegt, sollen Plastikgeschirr, Plastikhalme, Wattestäbchen und Halter für Luftballons verboten werden. EU-Haushaltskommissar Oettinger plädierte außerdem für eine Strafabgabe, die Staaten in die EU-Kasse zahlen müssten. Im Gespräch sind 80 Cent für jedes Kilo Plastik, das nicht wiederverwertet wird. Über die Vorteile und die Grenzen der Pläne, mit denen die EU die Verschmutzung der Meere durch Plastik eindämmen will, finden Sie bei tagesschau.de ein Interview mit dem Umweltexperten des Südwestrundfunks. Wie soeben gemeldet wird, ist die Regierungsbildung in Italien gescheitert. Der designierte Ministerpräsident Conte werde das Amt nicht antreten, teilte das Büro von Staatspräsident Mattarella mit. Er hatte am Abend mit Conte gesprochen.
Das Hilfswerk Aktion Sühnezeichen Friedensdienste hat mit einem Festakt sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Bundespräsident Steinmeier würdigte in seiner Rede die Organisation und warnte vor einer Bagatellisierung nationalsozialistischer Verbrechen. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste engagiert sich mit freiwilligen Diensten unter anderem in Israel, Polen und Russland. Den Gründern war es wichtig, dass die Deutschen die Schuld der Nazitäter anerkennen und stellvertretend um Vergebung bitten.
Mit der Siegerehrung ist heute das Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend forscht zu Ende gegangen. Zahlreiche junge Tüftler im Alter zwischen 14 und 21 Jahren wurden dabei in Darmstadt ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich mehr als 180 Jugendliche zum Beispiel mit Arbeiten zum Umweltschutz und zum Recycling beteiligt. Alle hatten mit ihren Projekten bereits die Entscheide in den Bundesländern gewonnen.
Es ist ein besonderer Mix aus Speisestärke, Wasser, Chemikalien, den die 16-jährige Anna Fleck entwickelt hat. Man drückt und er wird hart. Das könnte Motorradfahrern helfen. Die Entwicklung soll quasi wie ein Mini-Airbag funktionieren, wenn der Mix in solchen Polstern in der Kleidung steckt. 3 Jahre lang haben Anna und ihr Bruder daran gearbeitet.
Es ist einfach diese Faszination, die uns da dran hält, diese Begeisterung für Flüssigkeiten, die fest werden.
Bei uns ging es von Anfang an nicht wirklich ums Patent, sondern einfach zu forschen, einfach was zu entwickeln, sein Know-how irgendwie mal anzuwenden, was man in der Schule auch lernt.
Praktische Tüfteleien, davon gibt es viele in diesem Bundesfinale mit 182 Jungforschern. Beispielsweise einen CO2-freien Motor, eine Brille, durch die direktes Licht weniger blendet, oder das Verfahren dieses Trios, mit dem Kunststoffmüll direkt an Bord der Internationalen Raumstation wiederverwertet werden könnte. Der Wettbewerb, auch eine Talentschmiede, sagt die Bundesbildungsministerin.
Wir stehen im sehr extremen Wettbewerb zwischen China und den USA. Und wenn wir da vorne bleiben wollen, dann brauchen wir die jungen Leute.
Für viele von ihnen gibt es Ehrungen, auch für Anna und Adrian Fleck. Die Geschwister aus Hessen bekommen den Preis für die originellste Idee. Das Sahnehäubchen könnte aber noch kommen. An ihrer Entwicklung sei auch ein Unternehmen interessiert, sagen die beiden. Erste Kontakte bereits geknüpft.
In der Formel 1 hat der Australier Daniel Ricciardo den großen Preis von Monaco gewonnen. Zweiter wurde Sebastian Vettel, dritter Lewis Hamilton. Dieser konnte damit seine WM-Führung verteidigen.
Es freut mich, dass Sie es sind. So lauten traditionell die Gratulationsworte des Fürsten an den Sieger. Und er ist hoch erfreut, völlig zu Recht. Denn Daniel Ricciardo fährt ein sehr starkes und sehr konzentriertes Rennen vom Start bis ins Ziel. Fehlerfrei führt er das Feld über die 78 Runden durch die engen Häuserschluchten des Fürstentum Monaco. Auch als sein Antrieb Schwierigkeiten macht, behält Ricciardo Nerven und Übersicht und lässt Sebastian Vettel keine Chance zu überholen.
War nicht schnell genug. Erstens mal ist die Strecke nicht prädestiniert zum Überholen und zweitens, glaube ich, war in den entscheidenden Punkten einfach stärker.
Für Monaco charakteristische Zwischenfälle gibt es nur einen und auch der verläuft glimpflich. Auf Platz 3 landet Lewis Hamilton. Mit dem heutigen seinem ersten Sieg dieses Klassikers rückt Daniel Ricciardo in der Formel 1 WM-Wertung auf Rang 3. Lewis Hamilton führt dort weiter vor Sebastian Vettel.
Und hier nun die Wetteraussichten für morgen Montag, den 28. Mai.
In schwülheißer Luft müssen wir in den nächsten Tagen nach meist freundlichem Beginn mit heftigen Gewittern rechnen. Auch zurzeit bestehen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im weiteren Verlauf der Nacht gibt's besonders im Westen und Nordwesten teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Im übrigen Land klart es zunehmend auf. Morgen im Norden und Nordwesten schon am Vormittag örtlich Schauer, sonst erst sonnig, aber am Nachmittag entwickeln sich mancherorts unwetterartige Gewitter. In der Pfalz heute Nacht bis 19, an den Alpen nur 9 Grad. Morgen an der Ostsee bei Seewind um 20, in Sachsen-Anhalt heiße 33 Grad. Am Dienstag im Nordosten oft sonnig, sonst erst freundlich, später teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter. An diesem Wetter ändert sich auch in den folgenden Tagen wenig.
Pina Atalay meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Protest und Gegenprotest. Wie in Berlin zwei Welten aufeinander trafen und Notstand in der Pflege, wenn ambulante Dienste ihren Patienten kündigen müssen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.